herzlich willkommen bei Dissen Sie Büsker oder was ist los?
So ein neues Format, das habe ich mir im Sommer ausgedacht.
Jetzt weiß ich, warum du das Podcasten vermisst hast, du blöde Nuss.
Ich habe ja sonst niemanden zum Ärgern. Versuche mal einfach verzweifelt allein ins Internet reinzuschreien, aber nie schreit jemand zurück.
Caro, wir müssen eine Sache klären.
Ja.
Sind wir jetzt Episode 7 von Staffel 1 oder sind wir Staffel 2, Episode 1? Das ist wichtig. Ich habe gerade extra nochmal den Star Wars Soundtrack gehört, um mich so ein bisschen einzustimmen. Deshalb wäre mir Episode 7 ganz lieb.
Naja, Staffel wäre ja irgendwie auch neues Jahr, oder? Also so nach klassischem Verständnis von Serienstaffeln. Dann...
Okay, dann sind wir Episode 7.
Ja.
Okay. Signed, sealed, delivered. Episode 7. Filterbubble, das Erwachen der Macht. The Return of the Filterbubble.
Don't call it a comeback, though. Wie der große Philosoph LL Cool J vor einigen Jahren
sagte,
rappte eigentlich mehr.
Okay, wir werden diese Podcast-Episode heute nicht rappen und wir haben vielleicht zu Beginn ein bisschen Erklärungsbedarf, warum wir überhaupt pausieren mussten. Nicht, weil wir beide so einen krassen Sommerurlaub gemacht haben und uns wochenlang die Sonne auf den Bauch haben scheinen lassen. Das wäre eigentlich auch ganz geil gewesen. Ich finde, es wäre ein guter Grund. Aber eigentlich war es ein ziemlich arbeitsreicher Sommer.
Ein Sommer für zwei quasi. Oder drei.
Klingt wie ein Buch von Charlotte Link. Aber Buch ist ein gutes Stichwort.
Ja, okay. Was Frau Büsker sagen will, ist, ich habe ein Buch geschrieben in den letzten Monaten, das im Februar nächsten Jahres im Herder Verlag erscheint. Und das fühlt sich alles noch gar nicht so richtig echt an. Themawechsel. Nein, vielleicht sage ich kurz, worum es geht. Es geht um Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus im Internet und auch rechten Terror. Und dann sind wir auch schon bei unserer monothematischen Folge heute.
Oh ja, das ist jetzt irgendwie auch ein krasser Downer von gute Laune. Yeah, wir sind zurück zu Scheiße, wir müssen über Shit reden, mal wieder. Weil wir heute natürlich so ein bisschen zusammenkehren, was sich nach Halle so an Diskussionen entwickelt hat. Und ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber meins ist, dass da diskussionstechnisch echt eine ganze Menge irgendwie an der eigentlichen Sache vorbeigeschrammt ist.
Und es gibt auch noch einiges aufzudröseln, was zusammengeschmissen wurde, würde ich sagen. Insgesamt kann man schon sagen, dass journalistisch ziemlich viel gut gelaufen ist dieses Mal, aber auch einiges schlecht. Vielleicht kommen wir dann später nochmal darauf zurück, würde ich sagen. Aber wir haben uns ein paar Aspekte aus diesem ganzen Komplex, dieser ganzen Diskussion rausgepickt. Vielleicht zum Anfang auch einfach nochmal zur politischen Einordnung. Ich war, wie so viele andere, auch tatsächlich etwas irritiert von Aussagen, wie es sei jetzt ein Alarmzeichen gewesen, dieser Anschlag in Halle, oder auch es sei eine unvorstellbare Tat gewesen.
Als wäre so viel anderes nicht passiert schon.
Als wäre so viel anderes nicht passiert schon, als hätten wir nicht 2016 jemanden gehabt, der in München am Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen erschossen hat und was unglaublich viel Zerrereien nach sich gebracht hat, ob man das jetzt als rechtsextremistische Tat einordnen soll oder nicht, obwohl einschlägige Online-Kommunikation vorhanden war und da auch jemand sich eine Waffe im Internet besorgt hat. Also es gibt durchaus Parallelen, die man auch nochmal ansprechen könnte in diesem Zusammenhang, die mir auch persönlich ziemlich sehr unter den Tisch gekehrt wurden.
Das ja, es gab immer direkt den Vergleich zu Christchurch, aber niemand hat an München gedacht.
Der Vergleich zu Christchurch liegt ja auch nahe und die Bezugnahme ist ja auch klar da, aber im Komplex der rechtsextremen Anschläge in Deutschland muss man den Fall eben auch mitbedenken, würde ich sagen. Und das ist eben zu wenig passiert.
Und ich finde es ganz bemerkenswert, also dass einerseits München vergessen wurde, aber ja andererseits auch in der ganzen Debatte darüber ganz oft der NSU komplett ausgeklammert wurde. Als hätten wir nicht eine rechtsterroristische Mordserie in Deutschland erlebt, der enorm viele Menschen zum Opfer gefallen sind und die wir eigentlich nur durch mehr oder weniger durch Zufall überhaupt entdeckt haben. Das ist so, als hätte das nie stattgefunden. Und dabei haben alle nach dem Auffliegen des NSU gesagt, irgendwie, daraus müssen wir lernen, jetzt müssen wir alles anders machen. Und dann hat nicht mal die Aufklärung adäquat funktioniert, sondern der NSU wurde als Trio abgestempelt und die Hintermänner und Hinterfrauen sind irgendwie davongekommen. Ja. Also es ist so, hä? Was geht hier gerade?
Aber er erinnert auch so ein bisschen an die Diskussion nach dem tödlichen Schuss auf Walter Lübcke, wo dann plötzlich von der neuen braunen RAF gesprochen wurde und auch wieder der NSU am Rande mal zwischendurch vorkam. Also es war schon ähnlich auch wie die Probleme, die wir, glaube ich, beide jetzt beobachten. Das heißt natürlich nicht, dass es alle so machen, aber es ist schon sehr auffällig gewesen jetzt auch. Und klar gibt es Unterschiede zwischen dem NSU und Halle.
Klar.
Ist ja logisch, aber es ist eben der Komplex rechter Terrorismus in Deutschland.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei diesem Komplex die öffentliche Meinung oder sagen wir eher das öffentliche Gedächtnis dann doch einem Goldfischgedächtnis gleicht und meinem Gefühl nach auch politisch ganz viele Debatten dann wieder hochgeholt werden, ohne dass wir über das eigentliche Problem reden, also warum diese Taten tatsächlich geschehen und was man dagegen tun kann. Wir reden dann ganz viel im Nachhinein auch über Möglichkeiten der Aufklärung und das ist ja auch was wir heute im Podcast nochmal besprechen werden, also sicherheitspolitische Aspekte mit Blick auf den digitalen Raum, weil da muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, dass jetzt nach Halle tatsächlich mit Blick auf das Digitale die Diskussion schon eine neue Stufe erreicht hat.
Inwiefern?
Naja, dass wir tatsächlich zum ersten Mal in der politischen Debatte in Deutschland über sowas reden wie Gamer im Zusammenhang mit Terrorismus. Wir hatten schon vor Jahrzehnten Killerspieldebatte, aber jetzt reden wir halt im Zusammenhang von tatsächlicher Sicherheitspolitik über diese Aspekte. Und das ist meinem Gefühl nach schon irgendwie ein bisschen neu. Auch dass BKA und Verfassungsschutz sich jetzt stärker mit, nicht nur mit Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus auseinandersetzen, sondern explizit dabei auch digitale Räume stärker in den Fokus nehmen und da einfach auch mehr Personal einstellen wollen, um diese Räume in den Blick nehmen zu können. Ich finde, das hat eine neue Qualität.
Also ich habe schon das Gefühl, dass es das Thema und die Debatte am Rande und unter Experten schon ein bisschen länger gibt. Also es gab sie 2016 zu Steam und da wurde sie auch öffentlich teilweise geführt, weil eben der Täter damals in der Steam-Gruppe aktiv war, die sich gegen Asylsuchende gerichtet hat. Da kam schon mal dieser ganze Toxic Gaming, verschiedene Gaming-Communities ans Licht und wurde diskutiert und seitdem ist das auch immer mal wieder passiert. Aber klar, jetzt ist es halt einfach deutlich prominenter und wird anders diskutiert, wobei anders aber auch nicht immer gut heißt in diesem Zusammenhang, würde ich auch noch zusätzlich anmerken wollen. Also das ganze Gaming-Communities-Spektrum müsste man halt einfach auch nochmal an der Stelle etwas ausklamüsern, würde ich vorsichtig sagen.
Und was ich damit meine, ist, dass die Diskussion jetzt sozusagen im, in Anführungsstrichen, Mainstream angekommen ist. Also, dass sich jetzt selbst ein Innenminister damit auseinandersetzen muss. Er tut das halt nicht unbedingt auf die Art und Weise, die sich Leute wünschen würden, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben, sondern er tut das auf eine durchaus sehr verallgemeinernde Art und Weise. Stichwort Gamer.
Ja, also klar, aber wir sollten auch zumindest am Rande mal über Gamer reden und zumindest mal auch sagen, dass es ganz klar bestimmte Communities gibt, die extrem hasserfüllt sind, extrem viel diskriminierende Witze machen. Am Ende sind es ja auch nicht nur Witze und es ist alles auch zum Teil ernst gemeint. Und in denen halt extrem rassistische, antisemitische, frauenfeindliche, sonstige Ressentiments gepflegt werden an vielen Stellen. Und dazu kommt eben, dass wenn man so Gamer anspricht, dann auch ganz schnell so defensive Reflexe an erster Stelle stehen. Das heißt, dann kommt dann halt irgendwie not all Gamers und so. Das ja, also klar sind das halt nicht alle Gamer und ich spiele halt auch. Das ist schon alles richtig. Das Problem ist aber auch, dass viele wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwelche Online-Games zocken und dabei ja mit Leuten kommunizieren, dass dort auch durchaus häufiger mal extreme Kommentare fallen und es wirklich nicht immer so ist, dass jemand was dagegen sagt. Das heißt, es ist halt schon auch eine Duldung ein Stück weit in vielerlei Hinsicht. Und darüber muss man natürlich auch reden. Also wie wird dem auch in Games einen Raum geboten? Wie wird in der Infrastruktur auch einfach dem Raum geboten? Wo wird keine Moderation angelegt und so weiter? Das sind wichtige Punkte, die diskutiert werden müssen.
Ja, und gerade bei den gestreamten Taten, finde ich, erkennt man ja auch eine gewisse Videospielästhetik wieder. Nicht?
Also ich, wo soll er sich so eine GoPro sonst hinschnallen? Also ich finde das immer so ein bisschen, ja, das ja. kann man so sehen, aber ich, also machen halt ständig Leute irgendwas mit Helmkameras. So, das ist seit Jahren so, dass Menschen auch Fallschirmspringen machen und so. Und man muss halt, also ich finde das sehr viel deutlicher in den Pamphleten, die er veröffentlicht hat. Da sind die Bezüge zum Gaming viel klarer, als wenn du sagst, er hat halt eine, weißt du, also das ist, das reicht mir nicht in dieser Parallele, weil irgendwo muss eine Kamera dann angebracht werden. Klar ist diese Gamification ein großer Punkt und das ist wichtig, aber diese Livestream Geschichte ist schon auch länger da und nicht nur bei Leuten, die unbedingt aus dem Gaming kommen müssen, würde ich sagen. Also das wird zu dünn dann noch teilweise. Nichtsdestotrotz gibt es Bezüge auf Gaming-Vokabular, bestimmtes Vokabular aus bestimmten Communities und so weiter, die offensichtlich sind.
Finde ich einen interessanten Punkt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
Ich glaube, man muss halt einfach ein bisschen differenzieren und es war halt schon auch sehr viel Undifferenziertes in letzter Zeit so. Also dann schrieb halt irgendjemand so, Anon stünde im Internet für vor allem rechtsextreme Communities, was halt einfach wirklich nein. So, also was man sagen kann, ist ganz klar, dass so Imageboards wie 4chan und Co. Dass dort alle Leute dieselben Namen nutzen. In manchen Fällen gibt es noch einzelne Leute, die wirkliche Nicknames benutzen, aber dass die Standardeinstellung ist, dass alle irgendwie Anonymous heißen, auf deutschen Boards dann eben Bernd. und das auch schon seit Jahren. Also, ne, das stimmt schon, aber das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal rechtsextremer oder randständiger Communities, so.
Nicht alle Rechtsextremisten heißen Bernd.
Ja, ich lasse dir den Witz.
Dankeschön. Es ist bald Wahl in Thüringen, der musste sein.
So, ich würde vielleicht sagen, vielleicht schließen wir die Gaming-Diskussion an der Stelle auch ab. Wir kommen aber auch gleich nochmal zu Plattformen, würde ich sagen. Und da geht es ja auch nochmal um Twitch und die Rolle von Twitch. Schnitt, ich muss kurz was trinken.
Cyber, Cyber, Cyber!
Eigentlich haben wir den Trainer jetzt auch nur eingespielt, weil mir keine Übergangsfrage eingefallen ist. Aber wir bleiben auf jeden Fall beim Stichwort Plattformen.
Genau, und ich bin nicht wütend an Katrin, aber enttäuscht.
Okay, das höre ich öfter.
genau, wir reden darüber, welche Plattformen jetzt eigentlich eine Rolle gespielt haben, weil das auch wichtig ist und weil wir gesehen haben, dass sich da auch Dinge ändern. Das heißt, nach Christchurch und El Paso haben sich auch Dinge geändert, nach den beiden Anschlägen. Tat von Christchurch wurde auf Facebook live gestreamt, die Pamphlete des Täters wurden auf 8chan gepostet und auch ein Twitter-Account, den der Täter sich angelegt hat, hat da eine Rolle gespielt. In diesem Fall bei Halle war es jetzt so, dass offensichtlich nicht bei Coldchain, wie diverse Menschen behauptet haben, das Pamphlet zuerst gepostet wurde. Da heißen die nämlich auch nicht Anon oder Anonymous, sondern eben Bernd. Sondern auf irgendeinem windigen anderen Imageboard wahrscheinlich. Die sind auch relativ austauschbar, was Publikum und Sprache betrifft, muss man ehrlich sagen. Also es gibt halt einfach auch immer einen Chan. So Standard, also es, die
ist wie Syphilis, wirst du nicht los.
Nee, aber dieser versuchte Anschlag in Norwegen vor ein paar Wochen auf eine Moschee zum Beispiel, da wurde auch wieder ein anderes Board benutzt, weil 8chan zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gerade offline war.
Ach, stimmt.
Was ich sagen will, das ist halt echt relativ austauschbar. Es werden halt immer Plattformen benutzt, die wenig bis gar nicht moderiert werden, um diese Dinge erstmal zu verbreiten. Wichtig ist dann aber auch trotzdem, das nochmal in die Breite zu tragen. Das heißt, in dem Fall war es jetzt so, dass der Livestream eben auf Twitch hochgeladen wurde. Und es gibt durchaus Plattformen von ultrarechten Leuten, die auch Livestreaming-Möglichkeiten haben. Das heißt, es ist schon eventuell eine bewusste Entscheidung, dann eben aber auch doch zu Twitch zu gehen. Twitch sagt, während der Stream lief, haben es nur 5 Menschen gesehen, bis der Stream runtergenommen oder das Video runtergenommen wurde, waren es so knapp 2000. Ich war eine davon, leider. Unschön, so Bilder vergisst man ja auch nicht schnell. Aber was man sagen kann, ist, es gibt so ein paar Mechanismen, die jetzt nach Christchurch auch eingeführt wurden, unter anderem, die vielleicht ganz gut funktioniert haben. Dazu wollte ich einfach so einen kurzen Überblick nochmal geben.
Ja, darf ich ganz kurz, bevor du das machst, ich habe gerade nochmal eine Rückfrage, wenn es passt.
Na klar.
Hat der Typ einfach nur bei Twitch gestreamt oder hat der diesen Link zum Stream letztlich auch nochmal irgendwie in die Imageboards gegeben?
Nee, der hat den Link auch noch gepostet auf den Imageboards,
okay.
Genau. Also es ist so ein Ökosystem, muss man sagen. Also es ist schon so, dass eben diese Imageboards genutzt werden, um Pamphlete, Erklärungen, sonst irgendwas hochzuladen und eben auch Links und teilweise Fotos. In dem Fall hat er ja auch ein Foto von sich selbst verbreitet. Und dann eben aber auch nochmal in die Breite gegangen wird. Das heißt, im Fall von Christchurch eben noch ein Twitter-Account eingelegt wurde und auf Facebook gestreamt wurde und in dem Fall eben dann auf Twitch gestreamt wurde.
Okay, danke.
Genau, und Twitch hat, also wir haben schon mal über Hash-Werte geredet an anderer Stelle, glaube ich. Und also im Prinzip ist es so, es gibt eben dieses Global Internet Forum to Counter Terrorism. Und was sie machen ist, eben in solchen Notfällen, wenn solche Dinge hochgeladen werden, teilen die untereinander Hash-Werte. Und Hash-Werte sind im Prinzip sowas wie Fingerabdrücke von Videos oder Bildern. Das heißt, für jedes Video gibt es einen Zahlenwert, der ermittelt wird, der einzigartig ist und dadurch können eben Videos wiedererkannt werden und vor dem Upload geblockt werden. Oder beim Upload. Das war jetzt in dem Fall auch so. Das heißt, Twitch hat diesen Hash-Wert weitergegeben an dieses GIFCT, das eine Gründung ist von Social-Media-Firmen. Und dann war es so, dass einige geschnittene und veränderte Versionen auf Twitter hochgeladen wurden. Das heißt, es ist schon so, dass wenn man jetzt ein Video zuschneidet oder spiegelt oder so, dann ändert sich dieser Hash-Wert eben und dann wird es eben nicht mehr automatisch erkannt. Ja. Und von diesem Video jetzt gab es wohl laut Aussage dieses dieser Vereinigung 36 verschiedene Versionen, die versucht wurden hochzuladen. Und im Fall von Christchurch waren das eben mehr als 800.
Boah.
Jetzt ist aber auch die Frage, war es jetzt so, dass alles irgendwie besser funktioniert hat oder haben sich Leute in diesem Fall nicht die Mühe gemacht, da so viele Versionen anzulegen und das konzertiert hochzuladen. So, das kann man jetzt einfach nicht ganz klar sehen.
Wäre man zynisch, würde man jetzt sagen, es sind nicht so viele Menschen gestorben, deshalb war es für die Crowd vielleicht nicht so interessant.
Ja, ich wollte das nicht so sagen, aber das, also tatsächlich könnte das ein Faktor sein, dass es eben, ja, dass in Christchurch einfach sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen sind und bestimmte Communities in ihrer grotesken Heldenverehrung, die sie da eben auch betreiben, das als, ja,
für so teilenswert
wiederum klingt, ja, es ist, man fühlt sich immer ein bisschen sehr schräg, wenn man solche Dinge so wiederholt. Aber ich glaube, aus dieser Sicht ist es eben schon ein Faktor.
Und ich finde, man muss das halt auch benennen, damit man versteht, also damit man dieses Denken versteht und versteht, warum die das machen. Also das zählt halt, Menschen töten zählt da.
Ja, also das ist halt dieser Faktor der Gamification, Gamifizierung, von dem auch jetzt seit einer Weile immer wieder gesprochen wird. Das heißt, dass eben so Ranglisten erstellt werden. In diesem Fall gab es auch in einem der PDFs so eine Art Achievement-Liste, die man sonst eben auch aus Videospielen kennt, dass wenn man bestimmte Dinge macht, man bestimmte Trophäen quasi ja bekommt, erhält. Das war in dem Fall auch so. Abseits von diesem Global Internet Forum to Counter Terrorism gab es nach Christchurch auch noch den sogenannten Christchurch Call, initiiert von Jacinda Ardern und Emmanuel Macron. Und da haben sie sich auf verschiedene Maßnahmen zum Umgang mit diesen Inhalten geeinigt. Und nur das ganz kurz zum Abschluss. Sie haben sich auch darauf geeinigt, dass eben mehr Transparenz zum Umgang mit terroristischen Inhalten gezeigt werden soll. Das haben auch die Social-Media-Plattformen, haben die sich quasi breit erklärt dazu. Jetzt nach Halle war es aber so, dass wir relativ wenig erfahren haben, außer eben von Twitch diese Zahlen und diese 36 verschiedenen Versionen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen wo irgendwas hochgeladen haben und das irgendwie nochmal geteilt haben. Abseits von diesen großen Social-Media-Plattformen ist es aber auch so, dass eben auch diese Imageboards eine Rolle gespielt haben und zusätzlich noch Telegram als Messenger, der eben für die extreme Rechte immer mehr zum Social Network wird in den letzten Monaten. Und eigentlich offen ist, tatsächlich. Also es geht da nicht darum, dass es irgendeine geheime, verschlüsselte Kommunikation ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass da teilweise hunderte bis tausende Menschen in Gruppen zusammenkommen und da eben terroristische Inhalte feiern. So, das war noch bevor klar war, wer in Halle der Täter war, wurde dort schon die Tat quasi glorifiziert auf Telegram. In völlig offenen Gruppen.
Du betonst das, weil du weißt, dass ich gleich noch ein bisschen was über Messenger sagen werde.
Ich wollte dir eine schöne
Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt tatsächlich schon über Messenger sprechen oder wollen wir nochmal ganz kurz bei den Plattformen bleiben? Weil ich finde, eigentlich könnte ich jetzt hervorragend an Plattformen anschließen, wenn du magst.
Können wir auch sehr gern machen. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache zum Abschluss. Nach Christchurch hat Facebook zum Beispiel in einem Statement bekannt gegeben, dass sie neue Regeln einführen für Livestreams. Und die besagen, dass Menschen nicht mehr livestreamen dürfen nach so einer First-Strike-Policy. Das heißt, wenn jemand einmal einschlägig gegen die Community-Richtlinien verstoßen hat, darf er dann für eine bestimmte Zeit nicht mehr livestreamen. Fand ich damals schon schräg, ehrlich gesagt. Wenig hilfreich, weil das Profil des Täters von Christchurch zum Beispiel war ein vollkommen neu angelegtes Profil. Da konnte niemand jemals irgendwie gegen die Community-Standards verstoßen. Insofern war das relativ sinnlos. Man kann das mal vergleichen mit YouTube. Bei YouTube ist es so, man darf erst livestreamen, wenn man mehr als 1000 Abonnenten hat. Was in meiner subjektiven Ansicht deutlich mir erstmal deutlich sinnvoller erscheint. Natürlich bestimmt auf irgendeine Weise zu umgehen ist, aber irgendwie sich mir mehr erschließt.
Ja, Vorsicht. Weil du durch die Zahl der Abonnenten quasi so ein bisschen schon, weil das der Verifizierungsfaktor ist, dass du irgendwie eine gewisse Credibility hast.
Genau. Ja, das schließt natürlich auch Menschen aus, die dann nicht livestreamen dürfen, kleinere Leute, aber in diesem Zusammenhang finde ich es, glaube ich, relativ sinnvoll.
Okay, da würde ich jetzt anschließen mit sicherheitspolitischen Aspekten, wenn du magst.
Mhm.
Okay. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass ich das Gefühl habe, dass wir da auf eine neue Ebene der Diskussion gekommen sind, die allerdings dann auch in vielen Bereichen wieder eine alte Ebene ist. Mhm. Mit Blick auf die Plattformen finde ich das ganz interessant, dass jetzt nach Halle nochmal intensiv darüber diskutiert wurde, ob man mit Blick auf die Plattformen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nochmal verschärfen soll. Mhm. Wir haben ja in einer der vorangegangenen Episoden ausführlich darüber gesprochen, was es bringt und was es nicht bringt. Mhm. Und das Justizministerium sitzt ja auch schon eine ganze Weile dran, irgendwie über eine Verschärfung nachzudenken. Und jetzt ist halt die Idee, Plattformanbieter sollen nicht nur verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte zu löschen, sondern sie sollen unter Umständen auch verpflichtet werden, die den Strafverfolgungsbehörden zu melden.
Mhm.
Ich glaube, wer unsere Folge zum NetzDG gehört hat, fragt sich, okay, warum denn nicht gleich so?
Ja, also ich finde, da gibt es halt schon noch so ein paar offene Fragen. Ne? Also
eine ganze Menge.
Unter anderem so wird die Zahl der Plattformen in irgendeiner Form erweitert und wenn ja, auf welche Weise, weil wir jetzt immer noch diese 2 Millionen Nutzer in Deutschland unter Grenze haben. Da fallen halt diverse Lieblingsplattformen gerade von Communities, die rechten Terrorismus verherrlichen, offen verherrlichen, fallen dann raus.
Ja, und ich meine letztlich doch diese ganzen Imageboards, die du angesprochen hast.
Die meine ich, die, ja.
Ja,
genau.
Die kannst du damit ja kaum fassen.
Na, ja, die kannst du nicht fassen. Die haben auch weniger als 2 Millionen Nutzer.
Mhm.
Und es gibt aber auch abseits von Imageboards noch diverse Dinge, über die man diskutieren könnte. Steam zum Beispiel wird jetzt auch nicht als Social Network anerkannt, obwohl es eben diese Foren und Gruppen und Profile und sehr viel Social Network-artige Funktionen hat.
Also im Prinzip haben wir hier wieder einen Vorschlag, der diskutiert wird nach Halle, der nicht unbedingt dazu geeignet wäre, den Bereich zu erfassen, wo diese potenziellen Täter sich radikalisieren.
Mhm.
Und ich habe die Tage gesprochen mit Christoph Herbecker, der ist Staatsanwalt im Sonderdezernat Hate Speech der Zentral- und Ansprecheinheit Cybercrime in Köln bei der Staatsanwaltschaft. Und der sagt halt auch, Verschärfung ist grundsätzlich eine gute Idee, weil deren Devise ist halt verfolgen statt nur löschen. Aber er sagt auch, wenn jetzt jeder Verstoß, also mit Blick auf allein nur auf Facebook, automatisch zu einer Anzeige führen würde, also den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden würde, die würden ersticken.
Tun sie ja
die
jetzt schon
das
teilweise.
Nicht leisten.
Also
ja,
man
ja.
muss ja auch einfach sagen, dass es diverse Prozesse gibt, die mir bekannt sind, die einfach schon seit teilweise Jahren nicht weitergehen.
Ja.
Und das ja auch nicht nur mal in Internet-Dingen, sondern es gibt ja tatsächlich auch diverse Rechtsextremismus-Prozesse, wo es gerade nicht weitergeht, schon seit längerer Zeit. Ja.
Ja, und du hast in Nordrhein-Westfalen 2 Staatsanwälte, die sich explizit damit auseinandersetzen.
Mhm.
2.
Naja.
Das ist absurd.
Dazu kommt ja noch das Sonderdezernat in Hessen, das auch überregional arbeiten soll letztendlich. Das heißt, es werden Dinge dorthin geleitet und wenn ein Urheber aus einem Bundesland außerhalb Hessens ermittelt wird, wird das dann eben wiederum in diese Bundesländer übergeben. Ich finde das schon nicht komplett schlecht, diese spezialisierten Einheiten zu haben. Einfach, wenn man das auch bei bestimmten anderen organisierten Kriminalitätsgeschichten, Betrug und so weiter, hat man das ja auch. Und es ist sehr schlau, wenn man mal ab und zu Polizisten oder auch Staatsanwälte hat, die sich eben mit diesem digitalen Raum auskennen.
Mhm.
Es sind halt nur zu wenige.
Ja, ich finde das ganz interessant. Auch Holger Mönch hat jetzt, also BKA-Chef, in einem Interview mit der Rheinischen Post, von dem ich leider gerade nur Zettel 1 auf meinem Tisch finde, hat halt auch nochmal gesagt, die wollen sich im Prinzip mit Blick auf die nächsten Jahre orientieren an dem, was sie aus dem Kampf gegen Kinderpornografie gelernt haben. Da haben sie halt eine zentrale Einheit. Und das überlegen sie, ob sie das eben auch anwenden auf Internetkriminalität mit Blick auf Hassverbrechen. Also ob sie da eine zentrale Einheit gründen, ob sie einfach das, was sie gelernt haben aus dem Kampf gegen Kinderpornografie, da adaptieren. Weil du kannst einfach bei diesen digitalen Dingen auch nicht so lokal arbeiten, wie du das halt bei Autodiebstählen kannst. Ja. Oder also das ist halt ein globales Verbrechen, ein digital ausgeführtes Verbrechen, das nicht auf einen Ort irgendwie auf der Landkarte zu begrenzen ist. Ich finde das interessant, was sich da eben auch gerade tut. Was natürlich aber auch bedeutet, dass da enorm viel Geld in die Hand genommen werden muss, um die Strafverfolgungsbehörden umzustrukturieren.
Ja, und ich glaube, also das klingt mir schon auch so, als würde es um methodische Herangehensweisen gehen, die zweifelsohne total wichtig sind. Andererseits merke ich aber auch aus meiner eigenen Beschäftigung und aus der Recherche an dem Buch, es gibt relativ wenig Leute, die sich mit bestimmten Milieus auseinandersetzen. Online gibt es Dutzende. Es gibt für jeden einzelnen Menschen, der von Hass erfüllt ist, irgendwie nochmal einen anderen Raum, in dem der Habitus ein anderer ist und die Sprache eine andere ist. Und also sich da erstmal reinzufinden und zu spezialisieren, ist nicht einfach, aber ich glaube nicht unwichtig. Und ich weiß nicht, wie das geleistet werden soll tatsächlich. Also so ein bisschen, ich merke das halt international auch, dass es halt, es gibt relativ wenige Forschende, die total im Thema drinstecken. Es gibt wenige Leute in den Medien, die, also es gibt unglaublich viele, die gut und sehr, sehr gut im Rechtsextremismusbereich sind. Wenn es aber um diese Fringe-Communities, diese Ränder des Internets geht, dann siebt sich das halt schon nochmal aus, weil es eben auch kleinere Communities sind und das einfach alles mega zeitintensiv ist. Und das gleiche Gefühl habe ich eben auch in so Polizei- und Ermittlungskreisen.
Und vor dem Hintergrund der Idee, Plattformen irgendwie noch stärker an die Kandare zu nehmen und wo du jetzt gesagt hast, das betrifft aber ja nur einen bestimmten Teil von Plattformen, nämlich die ab einer bestimmten NutzerInnengröße, stelle ich mir auch die Frage, wenn jetzt die größeren Plattformen tatsächlich stärker an die Kandare genommen werden, wenn die Menschen merken, dass sie da nicht mehr die Dinge ausleben können, die sie gerne ausleben möchten, treibt sie das unter Umständen eben auf andere Plattformen, wo sie ihrem Hass freieren Lauf lassen können?
Das ist durchaus möglich. Es gibt so ein bisschen Forschung zu diesem sogenannten Deplatforming. Wir sehen auch, dass zum Beispiel durch das Ende von 8chan, das jetzt ja irgendwie seit geraumer Zeit, nämlich seit der Tat von El Paso, offline ist, dass sich, also die wandern schon woanders hin, die Leute, die User, aber nicht in ihrer Gesamtheit. Das heißt, es ist schon in gewisser Weise eine Zerschlagung da. Andere Leute gehen halt auch nicht mehr weiter und sind halt raus und dann verstreut sich das so ein bisschen. Also es ist schon so, dass es einen Effekt in dieser Hinsicht hat, wenn man so streng organisierte, große Communities hat, kann das einen Effekt haben. Andererseits, klar, geht es dann teilweise auf geschlossenere Räume, private Räume, andere unbekannte Plattformen und radikalisiert sich da im Zweifelsfall auch nochmal. Das haben wir aber auch schon mit den diversen alternativen Tech-Plattformen in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Man geht dann eben auf eine Plattform, die einfach noch weniger zensiert, wollte ich schon sagen, noch weniger moderiert ist. Nicht zensiert. Wichtiger Unterschied.
Moderation.
Okay. Und je weniger moderiert wird, desto homogener ist das Publikum und desto hasserfüllter ist es gerade in diesen Milieus dann einfach.
Und ich meine, das ist ja letztlich auch den damit befassten PolitikerInnen und auch Personen der Sicherheitsbehörden klar, dass sie mit einem NetzDG irgendwie nicht das Internet sauber kriegen oder alle in den Blick nehmen können. Und deshalb gibt es jetzt nach Halle auch mit Blick auf sicherheitspolitische Aspekte, ich sage mal Aspekte, die wieder in die Diskussion genommen werden, die aber schon lange in der Diskussion sind. Ich habe drei davon herausgepickt, die mich ganz besonders fuchsig gemacht haben, die ich im Folgenden referieren möchte.
Los geht's.
Hier bitte Trommelwirbel einfügen.
Aber nur, wenn du am Ende thanks for coming to my TED Talk sagst.
Ich mache vielleicht auch Pausen, damit du was sagen kannst, okay? Okay. Danke. Und wenn es nur mhm ist. Okay. Also, kommen wir zu Punkt 2.1. Die Ausweitung der Quellen TKÜ auf den Geheimdienst.
Ist ja auch bald Halloween, ne?
Pass auf, wir kommen gleich auch noch zu Zombies, okay. Keine Sorge. Also vielleicht mal ganz kurz, was heißt Quellen TKÜ? Ich vereinfache jetzt wirklich sehr, sehr stark, damit es einigermaßen verständlich ist. Quellen TKÜ heißt, die Behörden können am Endgerät gucken, was passiert. Also sie sitzen quasi in deinem und meinem Telefon und können sich darauf anschauen, was man mit wem kommuniziert. In unserem Fall wäre das total belanglos und die arme Person, die das machen müsste, würde mir sehr, 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 sehr leid tun. Aber was, kein Widerspruch?
Nö.
Okay. Nee, ja, gut. Danke. Und klar ist natürlich, damit das funktioniert, müssen sich die Behörden irgendwie in die entsprechenden Geräte hineinhacken. Stichwort ist hier Staatstrojaner. Im Moment ist die Gesetzgebungslage, dass die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland das durchaus dürfen, allerdings immer nur mit Genehmigung eines Richters. Und das ist der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt. Im Innenministerium gibt es jetzt Pläne, diese Befugnisse auszuweiten, damit auch zum Beispiel der Verfassungsschutz das darf. Dann darf also der Verfassungsschutz, der dich oder mich beobachtet, sich in unsere Telefone hineinhacken und mitlesen. Die arme Person beim Verfassungsschutz, wir hatten diesen Aspekt. Das Schöne ist, der Verfassungsschutz braucht keine richterliche Genehmigung dafür. Mhm. Yay!
What could possibly go wrong?
Es gibt einen entsprechenden Gesetzesentwurf schon vom Innenministerium. Der liegt halt im Moment beim Justizministerium. Und meinem Gefühl nach wollen die da nicht so richtig ran, weil es ist halt wirklich ein heikles Thema. Und interessanterweise hat man sich nach Halle auch sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten. Wollte im Prinzip nicht kommentieren, was da jetzt eigentlich Tango ist. Ja, aber hier sind wir wieder so in diesem ja eigentlich alten Ding, das wieder versucht wird, nach so einem Terroranschlag mehr Befugnisse für die Geheimdienste rauszuschlagen. Das haben wir im Prinzip bisher nach jedem Terroranschlag gesehen. Nach dem Terroranschlag, dem islamistischen auf dem Breitscheidplatz, hatten wir eine ähnliche Diskussion. Da ging es auch wieder darum, Geheimdienste, mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten. Dabei, und das ist ja das Lustige, sagen alle immer, es kann solche Taten in der Regel auch nicht so unbedingt verhindern.
Ja, also und irgendwie reden wir auch gerade schon nicht über Prävention.
Genau.
Komisch.
Mhm. Wollen wir jetzt über die Zombies sprechen?
Ja, ist bald Halloween, wie gesagt. Ne? Kann nicht schaden.
Ist bald Halloween, hat sich die CDU auch gedacht und deshalb die Vorratsdatenspeicherung wieder aus dem Keller geholt.
Die Vorratsdatenspeicherung.
Ist bereits mehrfach gerichtlich als nicht verfassungsgemäß eingeschätzt worden, deshalb in Deutschland auch derzeit ausgesetzt. Was würde sie tun? Ich vereinfache, Verbindungsdaten aller BürgerInnen speichern. Und weil sich daraus eben viel zu viel über individuelles Verhalten ableiten lässt, ist das anlasslos nicht verfassungsgemäß. Aber da klar, die Sicherheitsbehörden hätten diese Vorratsdatenspeicherung sehr, sehr gerne, weil sie dann im Nachhinein in diese Vorratsdaten reingucken könnten und sagen könnten, ah, der hat mit dem, aha, der hat auch Dreck am Stecken, so, mit wem hat der noch geredet? Dadurch kannst du halt im Nachhinein Taten sehr gut aufklären und vor allem Netzwerke sehr gut aufklären. Was ich in dem Zusammenhang wirklich, wirklich interessant fand, ist ein Gedanke von den KollegInnen von Netzpolitik.org, die halt diese Idee so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und diese Vorratsdatenspeicherung, diese Idee ist in einem CDU-Papier enthalten, das die Partei veröffentlicht hat, wenige Tage nach der Tat von Halle, wo sie einfach nochmal so sicherheitspolitische Maßnahmen aufgelistet haben, die sie jetzt für relevant halten. Da haben sie halt diese Vorratsdatenspeicherung auch wieder aus dem Keller rausgeholt. Und da steht, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich das falsch zitiere, Ebenso gehören die Einführung und die stetige Weiterentwicklung neuer Software zur Analyse und Auswertung von Big Data dazu. Und Netzpolitik überlegt hier halt, ob es dabei um so eine Art Palantir-artige Auswertung von anlasslos erhobener erhobenen Kommunikationsdaten geht. Hast du Herr der Ringe gelesen?
Ich habe nur den Film gesehen. Oh, direkt alle Leute hassen mich, ist vorbei. So, meine komplette Credibility ist im Arsch. Danke.
Toll. Alle deabonnieren den Podcast. Ganz
du
toll,
hast
Caro.
Aber die Vorlage.
Scheiße, wir sollten solche Fragen. Ja, Schuld ist unfassbar. Na gut.
Und demnächst also, Filterbubble das sind mit diese, neuem Duo aus Ann-Kathrin Büsker und Bewerbungen bitte jetzt einsenden.
Hallo, wer möchte mit mir podcasten? Awkward jetzt. Ich mache einfach weiter mit dem, was ich mir so an Notizen aufgeschrieben habe. Hm. Palantiri, ne? Die sehenden
Kommen ja auch jetzt irgendwo nochmal Zombies.
Die sehenden Steine aus Herr der Ringe, jetzt hör auf zu reden. Und Palantir ist halt benannt nach diesen sehenden Steinen. Das ist eine Software aus den USA. Und die werben unter anderem damit, Sicherheitsbehörden helfen wir, Verbrechen in Echtzeit aufzuklären. Grob gesagt, man wirft ganz viele Daten in ein Programm und das sagt einem dann voraus, wo Verbrechen entstehen könnten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass anlasslos erhobene Kommunikationsdaten von dir, von mir, von uns allen in so eine Software reingeworfen werden und am Ende kommt raus, die Büsker, die kommuniziert ziemlich viel hier mit dieser Schwarz. Und gucken Sie mal, in welchen Gruppen die sich so rumtreibt auf Telegram. Ich glaube, die plant was. Ich glaube, das ist eine Rechtsextremistin. Ich finde, das ist keine gute Vorstellung.
Ja.
Also, widersprich mir.
Nein, tatsächlich ja immer die gleiche Überlegung in immer den gleichen Gesprächen. Das ist anlasslose, massenhafte Speicherung von Daten. Ich meine, wir kennen halt große Teile oder wir wissen viel über den Sicherheitsapparat der NSA durch Snowden und Co. Ja. Wir wissen aber auch, es gab El Paso, es gab diesen ganzen anderen Kram dahinter. Es gab 2016 Verbindungen zwischen dem Täter vom Olympia-Einkaufszentrum und einem Mann, der in einer Schule 2017 zwei Latinos in den USA umgebracht hat. Und das war vor allem im Austausch mit den deutschen Sicherheitsbehörden dann ein Journalist, der darauf hingewiesen hat. Und diese Verbindung gefunden hat. Und in den USA waren es auch Journalisten, die da sehr prominent darauf hingewiesen haben. Klar, es geht darum, irgendwie am Ende aufzuklären, was ist da jetzt eigentlich passiert und wo wurde sich radikalisiert. Aber wir wissen im Prinzip auch jetzt schon viel über Radikalisierungsprozesse und irgendwie reden wir, wie gesagt, nicht über Prävention.
Genau.
So, und schon schließt sich der Kreis halt wie immer wieder. Also man wird halt auch so ein bisschen gelangweilt davon.
Ja, absolut. Weil, also ich meine, wir haben hier in diesem Podcast schon festgestellt, Leute, guckt halt auf 4chan und Co., guckt in die Imageboards, ihr seht es, guckt in die offenen Telegram-Gruppen, ihr seht es, ihr braucht nicht unser aller Vorratsdaten. Es ist, ihr braucht sie dafür wirklich nicht. Aber trotzdem wird dieses Instrument halt wieder rausgeholt in so einer Debatte, um den Leuten einzureden, dass damit irgendwas verhindert werden könnte. Aber wenn du danach fragst, wie hätte das denn die Tat verhindern können, dann ist die Antwort, ja nee, die Tat hätte das nicht verhindern können, aber es würde uns die Aufklärung erleichtern. Ja, Dankeschön, vielen Dank.
Naja, es ist halt schwierig, jetzt mit Lösungsansätzen zu kommen, so, also rein als politische Strategie finde ich das in irgendeiner Form ja auch wieder nachvollziehbar.
Nee, ich finde das nicht schwierig, mit Lösungsansätzen zu kommen. Da musst du halt über gesellschaftspolitische Aspekte reden. Weil eigentlich, aus meiner Sicht, sind solche Sachen wie Halle gesellschaftspolitische Themen und keine sicherheitspolitischen Themen. In erster Linie, wenn du über Radikalisierung nachdenkst.
Why not both? So.
Ja. Okay.
Nee, klar, aber es ist halt ein kurzfristigerer Lösungsansatz. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber es ist halt noch ein bisschen schwieriger zu verkaufen, wenn du sagst, wir müssen da jetzt mal große, nachhaltige Programme fahren und dann müssen wir irgendwie in 10 Jahren mal gucken, ob es geholfen hat. So grob zugespitzt. Ich weiß, ja. Aber
ja, und letztlich, wenn du halt seit vielen Jahren ein Interesse daran hast, die Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen, hey.
Das kommt dazu, ja, klar. Also es ist halt so ein bisschen eine Kombination aus einem ständig oder immer dagewesenen Interesse und einer relativ einfachen dargebotenen Lösung.
Ja, so, und Stichwort Interessen durchsetzen, da kommen wir zu meinem Punkt 2.3, Bruch von Messenger-Verschlüsselung. Das ist halt auch schon seit ein paar Monaten ein Liebeskind von unserem Innenminister und direkt nach Halle konntest du sehen, wie Innenpolitiker diese Idee wieder hochgezogen haben. Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg hat es gesagt. Also inzwischen ist es ja so, dass die gängigen Messenger ihre Inhalte insofern verschlüsseln, dass nur Sender und Empfänger lesen können, was drinsteht. Dadurch bleibt Kommunikation theoretisch privat. Also im Prinzip so wie Briefe, die man hin und her schickt. Die werden im Postamt nicht geöffnet. Es würde gegen Gesetze verstoßen. Ich schreibe den Brief. Ich weiß, was drin steht, du liest den Brief, du weißt, was drin steht. So funktionieren Messenger ja theoretisch auch. Und die Idee, die Horst Seehofer meines Wissens nach schon irgendwie im Frühjahr ventiliert hat, ist halt, dass Messenger-Dienste verpflichtet werden sollen, im Zweifelsfall diese Verschlüsselung zu brechen. Also, dass die in der Mitte eine Tür aufmachen können, wenn die Sicherheitsbehörden kommen und sagen, ey, macht uns die Tür auf, sodass die Sicherheitsbehörden dann in der Mitte mitlesen können, was denn da hin und her geschickt wurde. Jetzt sagen halt alle Menschen, die sich ein bisschen mit Verschlüsselung auskennen, wenn du so eine Tür einbaust, dann ist das halt keine Verschlüsselung mehr. Dann kann halt theoretisch jeder diese Tür nutzen. Also sowohl die Anbieter der Dienste als auch irgendwie potenzielle Hackerinnen und Hacker, die diese Tür aufstoßen können. Du würdest halt irgendwie Kommunikation damit wieder viel, viel unsicherer machen. Und das ist so der Punkt, den ich meine, fast ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland benutzt inzwischen irgendeinen Messenger auf dem Smartphone. Mein Vater nicht, der hat immer noch keins, aber gut, der ist halt die Ausnahme. Und das würde bedeuten, also das ist jetzt wirklich so ein Punkt, der ähnlich der Vorratsdatenspeicherung uns alle potenziell betrifft, weil er unser aller Kommunikation unsicherer machen würde. Jetzt ist, und das sozusagen einmal für den größeren Kontext, Deutschland ja mit dieser Idee nicht alleine. Es gab jetzt kürzlich einen Vorstoß der USA, Großbritannien und Australien, die machen gerade enorm Druck auf Facebook, weil das Unternehmen ja gerade dabei ist, irgendwie seinen Messenger neu aufzustellen, sodass man über die Plattformen hinweg kommunizieren kann. Also sozusagen Facebook Messenger, Instagram Messages und WhatsApp zusammenschalten kann. Und USA und Co. möchten halt auch hier, dass das nicht unbedingt verschlüsselt ist. Warum möchten sie das? An dieser Stelle können wir Edward Snowden fragen. Weil sie dran wollen. Und das ist so der Punkt, der mich dann ein bisschen ratlos macht, ein bisschen rastlos macht. Eben weil das unser aller Kommunikation potenziell wieder vulnerabel macht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vor immer solche Terrortaten, ich habe es eben schon angedeutet, genutzt werden, um genau solche Sachen wieder voranzupuschen und in der öffentlichen Wahrnehmung ein Gefühl zu erzeugen von, wir müssen das aber machen zum Wohle der Sicherheit.
Also ich glaube, beides ist gefährlich. So, ne? Es kommt darauf an, wie Vorratsdaten eingesetzt werden, zum Beispiel auch, ob da in irgendeiner Form eine automatisierte Auswertung stattfindet, die dann auch wieder zu einer Kriminalisierung von bestimmten Gruppen führen kann. Ja. So, wir kennen halt auch so Algorithmic Bias und so bestimmte Dinge, die da auch wieder eine Rolle spielen könnten, weil dann am Ende ja solche riesigen Datensätze zusammengetragen werden, die halt menschlich in keinster Form mehr auswertbar sind. Beides hat Potenzial, ziemlich schreckliche Folgen zu haben, würde ich sagen.
Ich meine, wir müssen dann nur ein bisschen nach China gucken. Die machen im Prinzip vor, was sie mit personenbezogenen Daten machen können. Und ich möchte.
Und das muss ja nicht mal so weit gehen, ne? Also,
ja, ja.
Ich meine, da gibt's ja auch noch genügend so Grautöne zwischendurch, die schon beunruhigend genug sind.
Ja, für mich ist das nur immer so der Negativfaktor in dieser Diskussion, dass wir halt wirklich, wirklich aufpassen müssen, wie viel Zugriff wir dem Staat auf unsere Daten ermöglichen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Tragweite dessen einfach vielfach gar nicht so klar ist, also was mit Daten eigentlich alles möglich ist und wie viel Zugriff auf Daten schon möglich ist. Ich meine, wir alle werfen potenziell irgendwelchen sozialen Netzwerken unsere Daten in den Rachen, wir alle klicken irgendwie ziemlich gedankenlos auf Cookies zustimmen, ja, speichert das von mir, ja, ich will jetzt auf dieser Webseite surfen, so.
Ja, klar, aber das sind auch Debatten, die wir schon seit den Snowden-Leaks allerspätestens führen, ne? Und das ist aber diese ewige Diskussion, ich habe doch nichts zu verbergen und es ist schon nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist, in Deutschland ist es noch so ein bisschen sensibler als in vielen anderen Ländern, glaube ich. Also auch in europäischen Ländern, was nicht heißt, dass alles super ist. Es ist halt ein sehr abstraktes Thema auch immer noch, ne? Also die Gefahr für einen selbst mit eventuellen Vorteilen abzuwägen, ist dann einfach auch manchmal, man fühlt sich halt nicht so betroffen. Das ist halt bei ganz vielen Themen so, die gesellschaftlich relevant sind.
Und ich finde halt bei gerade bei diesem Thema ist es auch unglaublich schwer, den Überblick zu behalten und die Tragweite dessen einschätzen zu können. Also das haben wir ja auch schon angesprochen jetzt in dieser Diskussion, dass mit Blick auf digitale Räume oft das Bewusstsein fehlt, das Wissen fehlt, wie Dinge funktionieren. Und das betrifft halt nicht nur den Aspekt, wie funktionieren eigentlich Imageboards, was ist das eigentlich, sondern das betrifft eben auch solche Aspekte wie funktioniert eigentlich Verschlüsselung von Daten. Ich gebe zu, ich steige da auch nicht hundertprozentig durch. Ich habe mir entwickle langsam ein Bewusstsein für gewisse Prozesse, aber es ist halt so komplex. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir die wichtige Diskussion, die wir darüber führen müssten und die ja in Fachkreisen auch geführt wird, dass die breite Gesellschaft diese Diskussion tatsächlich führen kann, weil einfach so eine große Unkenntnis da ist dessen, worüber wir eigentlich reden.
Ja, weil es sich einfach auch nochmal ein ganzes Ende vereinzelt und nochmal komplexer wird. So End-to-End-Verschlüsselung ist halt irgendwie erstmal schon ein wichtiger Faktor. Dann kommt aber auch noch die ganze Debatte um Metadaten und Datensparsamkeit dazu, die auch nochmal eine ganz andere Aufschlüsselung dazu zulässt, welcher verschlüsselte Messenger ist jetzt sicherer als der andere und welche Daten auch wieder einen Aufschluss darüber geben können, nur weil sie halt eben schon zusammengetragen werden und nicht mal der Inhalt der Nachricht irgendeine Rolle spielt, sondern einfach auch aus ganz verschiedenen anderen Datensätzen schon Kontexte hergestellt werden können. Und das ist so komplex und also es gibt so viele schöne Beispiele dafür, wann das irgendwie entscheidend werden könnte und die sind auch echt total aus dem Leben gegriffen. Also so Sachen wie also das sind so USA-zentrierte Beispiele jetzt, die ich im Kopf habe, aber so Sachen wie du telefonierst mit einer Abtreibungshotline und dann machst du halt einen Termin mit einer Gynäkologin. So, dann lassen sich halt auch irgendwie Sachen daraus ablesen. Und halt so ganz verschiedene Sachen. Mit wem hast du telefoniert, wie lange hast du telefoniert und so weiter. Aber man versetzt sich ja auch einfach im Alltag nicht immer in diese Fälle, die halt dann eben doch schon wieder sehr speziell sind. Also ich kann das persönlich schon auch nachvollziehen.
Klar.
Was ich nicht gutheißen will, aber es ist halt einfach auch wieder so ein Vermittlungsproblem manchmal. Wann ist es relevant? Für wen ist es relevant? Manchmal sind ja auch einfach vor allem Minderheiten und bestimmte vulnerable Gruppen viel eher betroffen als der Großteil der Menschheit. Oder Gesellschaft in dem Fall.
Ja, und gerade für diese vulnerablen Gruppen ist es halt so unglaublich wichtig, aus meiner Sicht, dass es im Internet auch noch Räume gibt, in denen man sich irgendwie äußern kann.
Klar.
in denen man eine gewisse Sicherheit vor Behörden hat.
Mhm. Und anderen.
Ja, und ja, letztlich auch aus journalistischer Perspektive muss ich mich halt schon irgendwie darauf verlassen können, dass ich eine Möglichkeit habe, einigermaßen zugriffsfrei von anderen mit potenziellen Quellen zu reden. Ich muss eine Möglichkeit für sichere Kommunikation haben. Und ja, natürlich kann ich mich mit den Leuten im Park treffen, aber irgendwie muss ich mich auch zu diesem Date im Park verabreden können.
Ja, es kann halt auch wieder ein Sicherheitsrisiko sein. So,
ja.
Je nachdem. ja. Die gleichen, die immer gleichen Debatten und wir fühlen sie trotzdem wieder und wahrscheinlich sind auch schon diverse Leute, die uns zuhören, sehr vertraut mit diesen Debatten. Das, davon würde ich auch ausgehen.
Und haben schon vor Wut in den Tisch gebissen.
Ich würde sagen, wir kommen kurz zurück zur Halle und zu ein paar offenen Fragen, die es auch durchaus noch in diesem Zusammenhang gibt, die ich gerne auch nochmal aufwerfen würde. Also es gibt immer noch Diskussionen darüber, wo jetzt das Pamphlet gepostet wurde oder nicht, ob irgendwas einfach nur kopiert wurde von irgendeiner Stelle. Vielleicht ist das am Ende auch nicht so super wichtig, welches Board es jetzt konkret war, weil wie gesagt, es gibt immer ein Chan. aber diese Daten dazu, wer wo oder wie oft Menschen auf bestimmten Plattformen Dinge gesehen haben und wie diese Verbreitungswege gelaufen sind, finde ich auch relativ wichtig. Die Frage stellt sich auch bei Telegram, weil ich glaube, da ein einzelnes Video, was dort hochgeladen wurde, tausende, zehntausende Male gesehen wurde und das zum einem der wichtigsten Verbreitungswege auch international wurde für dieses Livestream-Video. Und klar gibt's aber auch noch die Frage, gab es jetzt diese vom Täter angegebene Spende von 0,1 Bitcoin, umgerechnet 700 bis 800 Euro, die von irgendwoher kamen? Also gab es diese Spende wirklich? Und wenn ja, sind die Sicherheitsbehörden in der Lage dazu, diese finanziellen Transaktionen nachzuvollziehen? Werden wir dazu noch Erkenntnisse haben, wer vielleicht auch da ein Interesse hatte, diese Tat zu finanzieren am Ende. Keine Ahnung. Das sind ja auch noch wichtige offene Fragen, die es da noch gibt. Und das sind sicherlich nicht die einzigen.
Ja, ich habe vor allem Fragen so mit Blick auf, ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, aber mich treibt halt wirklich das Stichwort Prävention um. Also wie können wir tatsächlich als Gesellschaft irgendwie verhindern, dass Menschen sich in dieser Form radikalisieren? Oder wie können wir verhindern, ich meine, du wirst immer einen gewissen, ich nenne es Bodensatz, an Boshaftigkeit haben. Ja. Wir werden rechtsradikales, rechtsextremes Gedankengut niemals loswerden. Mhm. Das gehört zu einer Gesellschaft bedauerlicherweise dazu, aber okay. Nur wenn diese Personen das Gefühl haben, dass sie ihr Gedanken gut ausleben können und dadurch gesellschaftlich in bestimmten Subkulturen einen Mehrwert generieren können, dann haben wir halt echt ein gottverdammtes Scheißproblem. Und wie man damit einen Umgang findet, das ist das, was mich irgendwie bewegt, wie du diese Personen und ob du diese Personen tatsächlich erreichen kannst, ob das überhaupt geht, ob das möglich ist. Ich finde, worüber wir halt, ja?
Nee, ja, ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, es wird halt immer einen hundertprozentigen Schutz gibt es vor terroristischen Anschlägen nicht, gibt es vor.
Nein. Menschen sind Dingen. Böse, Punkt.
Die Frage ist aber schon, und ich glaube, dazu fehlt es auch immer noch an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ein bisschen breiter aufgestellt sind, so inwiefern fungiert das Internet und verschiedene Plattformen als Katalysator und wie kann man dem auch entsprechend entgegenwirken, weil eben diese gerade aus den letzten Jahren oder gerade erst vor allem seit Christchurch entstandenen Communities, in denen angefeuert wird, in denen aufgefordert wird, noch mehr Menschen umzubringen, in denen wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt unterwegs sind, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, die da auch passiert, und die jetzt einfach auch noch eine ganz andere Dynamik hat als klassische rechtsextreme Netzwerke, die genauso auch wieder gefährlich sein können, aber anders funktionieren.
Ja, und was für mich tatsächlich auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt ist und auf den haben schon ein paar Leute hingewiesen im Sinne von, wir müssten doch mal drüber reden. Und ich habe auch mit einigen ExpertInnen und einigen PolitikerInnen über genau diesen Punkt schon gesprochen. Und sie sagen, ja, darüber müssten wir mal sprechen. Toxische Männlichkeit. Mhm. Also wir haben es hier halt irgendwie mit männlichen Tätern zu tun,
ja,
also die sich ein Heldenbild konstruieren, dem sie nacheifern wollen, ein gewalttätiges Heldenbild. Wir haben eine unglaubliche Portion Antifeminismus in dieser Subkultur. Mhm. Die hat der Täter von Halle sogar klar artikuliert. Ja. Und ich meine jetzt nach Halle, und das ist ja auch sehr, sehr zynisch in der Bewertung der Tat, hat sich die öffentliche Diskussion vor allem auf Antisemitismus fokussiert, mhm, was gut ist, was wichtig ist, weil er hat eine Synagoge angreifen wollen und die Jüdinnen und Juden darin töten wollen. Aber er hat dann eben auch, ist in einen Dönerimbiss gegangen. Also
diese, ja, und er hat sich
eine
auch
rassistische Komponente.
Absolut. Und also er sagt das auch in diesem Video, dass er jetzt halt, ja, eben nicht weiße, ja, muslimisch aussehende Personen töten will am Ende.
Ja, Menschen, die er als anders definiert.
Genau, und über Feministinnen spricht er am Ende auch. Wir hatten das zwischendurch mal, dass eben rassistische, frauenfeindliche, eben in diesen homogenen Gruppen da das auch eine ganz große Rolle spielt. Und klar, das sind wichtige Aspekte, und weil sie eben so homogen sind, sind sie eben relativ jung und männlich alle.
Ja, und das ist so ein Punkt, der einfach auch in der politischen Debatte darüber so gut wie gar keine Rolle spielt. Und das fuchst mich echt ganz, ganz enorm. Und ich frage mich schon, warum das so viele Menschen offensichtlich nicht zu interessieren scheint, mhm, und warum wir uns da nicht einfach nochmal mit unserem Gesellschaftsbild auch auseinandersetzen, weil das ist ja letztlich auch eine Anschlussfähigkeit wo wir schnell auch in die Mitte der Gesellschaft kommen, weil antifeministische Ressentiments hast du eben auch in der Mitte der Gesellschaft.
Klar, antisemitische und rassistische, antimuslimische Ressentiments halt eben, ja, alle auch.
Ja. Das stimmt.
Klar, da geht es aber auch nochmal in Richtung Normalisierung und wie werden extrem rechte Positionen, extrem diskriminierende Positionen gesellschaftsfähig gemacht, teilweise auch.
Gott, das Fass können wir jetzt nicht auch noch aufmachen.
Nee, aber klar, wo ist die Debatte über Prävention, ja, und gesellschaftliche Dynamiken, die dahinter stecken? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Abschluss.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch den Cut. Wir haben jetzt auch schon wieder mehr als eine Stunde geredet. Respekt für die erste Folge nach der Pause. Episode 7 geht zu Ende.
Wir sind zurück.
Kannst du dich eigentlich noch an unsere E-Mail-Adresse erinnern?
Wieso der Grüß-August an der Stelle immer? Unsere Mailadresse, ja, für alle möglichen Dinge, Co-Referate und alles andere.
Nein, keine Co-Referate. Co-Referate sind verboten. Okay. Nur auf Twitter erlaubt.
Zensur. Unsere Mailadresse, während Frau Büsker zum Lachen in den Keller geht, ist
auf die Terrasse.
hallo@filterbubble.wtf. Ich sage es noch mal ganz kurz, sonst macht jemand eine ganz große URL draus. hallo@filterbubble.wtf. So.
So, an Ja, normalerweise würden wir jetzt ankündigen, wenn wir die nächste Episode machen, und wir hatten uns ursprünglich mal auf in 2 Wochen verabredet, aber komm, lass uns das lassen, wir haben die letzten Daten eh immer gerissen. Wir machen bald was Neues, okay?
Freestyle.
Freestyle. Geil, wir sind Freestyler.
Zurück zu LL Cool J.
Warum habe ich jetzt Heaven is a Halfpipe im Kopf? Oh.
Das singst du, nachdem wir fertig sind.
Ich würde es niemals wagen, im Podcast zu singen, das weißt du.
Challenge accepted.
Ja, vielen Dank fürs bis hierhin Durchhalten von Episode 7 von Filterbubble, dem Podcast über digitale Öffentlichkeit. Geil, ich kann den Titel noch ohne nachzugucken. Ein Projekt von Ann-Kathrin Büsker und
Caroline Schwarz, die vielleicht wegen ihrer fehlenden Kenntnisse zur Herr der Ringe Geschichte demnächst ersetzt wird. Wir bleiben gespannt.
Du hast ein Buch geschrieben, du hast jetzt die nötige Credibility.
Uhu. Okay. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für unsere Jingles und Trenner und alles, was wir so an Material inzwischen auch schon verbauen. Bis dahin.
Das Intro kommt übrigens von Joscha Grunewald. Dankeschön. Und tschüss.
Achso, tschüss.